Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Heute-Podcast am 6. Juli 2026. Ja, richtig gehört, wir sind schon im Monat Juli angekommen. Die Urlaubszeit ist in vollem Gange, daher umso schöner, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein Jahresurlaub steht erst im September an, ich halte also noch ein bisschen die Stellung und habe euch für heute wieder vier spannende Themen mitgebracht. Zum einen schauen wir uns heute an, wie Stiftung Warentest Mittel gegen Nagelpilz bewertet hat. Dann sprechen wir natürlich über die AMK-Meldungen der letzten Woche zu Fentanylpflastern und ob hier eine Gefahr für PatientInnen droht. Und wir lösen zwei große Mysterien. Ist zu viel Magnesium wirklich gefährlich und muss man bei Erdbeeraroma aufpassen, wenn man eine Erdbeerallergie hat? Bei dem Thema erzähle ich euch übrigens auch noch, wie ich letzte Woche Erdbeersorbet gemacht habe. Mein Name ist Benedikt Richter und jetzt geht's los. Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuhe. Das hat meine Oma immer gesungen, als ich noch ein Kind war. Und als Erwachsener habe ich dann verstanden, dass man sich manchmal ein bisschen dafür schämt, seine Füße zu zeigen. Traditionell steigen in der warmen Jahreszeit die Anfragen nach Mitteln gegen Nagelpilz in der Apotheke. Vielleicht, weil der ein oder andere offene Schuhe tragen möchte und dann merkt, upsi, da ist aber eine komische Verfärbung, die behandle ich mal lieber. Zu Beginn müssen wir erstmal sagen, Nagelpilz ist keine Frage von schlechter Hygiene und kann theoretisch jeden von uns betreffen. Überall, wo Menschen barfuß laufen, kann es zur Infektion kommen. Also zum Beispiel im Schwimmbad, im Fitnessstudio oder im Hotelzimmer. Das Gemeine ist, einmal eingenistet, verschwindet der Pilz nicht von selbst. Meist sind monatelange Geduld und konsequente Anwendung gefordert, ob als Lack, Creme oder Tablette. Das ist übrigens ein wichtiger Hinweis, denn die Pseudo-Customer sind ja in diesem Jahr mit dem Thema Mykosen unterwegs und legen genau auf diesen Punkt großen Wert. Und das Internet und unsere Kundengespräche, die sind wirklich voll mit gut gemeinten Tipps, um den Pilz zu bekämpfen. Apfelessig, Teebaumöl und so weiter. Die Stiftung Warentest hat sich nun angeschaut, welche der gängigen Präparate wirklich empfehlenswert sind. 5 frei verkäufliche Drogerieprodukte, 7 rezeptfreie Nagellacke und eine Salbe aus der Apotheke sowie 20 verschreibungspflichtige Tabletten und Kapseln kamen auf den Prüfstand. Nur 6 Mittel erhielten eine Empfehlung. Für die Beratung in der Apotheke lohnt sich ein Blick darauf, wie sich diese Ergebnisse mit den Empfehlungen der aktuellen S1-Leitlinie Onychomykose decken und wo es Unterschiede gibt. Für die verschreibungspflichtigen Präparate orientierte sich die Stiftung Warentest am Arzneiverordnungsreport 2025 und wählte die am häufigsten verordneten Wirkstoffe in ihren gängigen Stärken aus. Die rezeptfreien Mittel sowie die Drogerie- und Online-Produkte stammen aus einer aktuellen Marktanalyse der meistverkauften Packungsgrößen. 2 Gutachterinnen sichteten die öffentlich zugängliche Studienlage und beurteilen, ob Wirksamkeit und Sicherheit ausreichend belegt sind. Und ein Dermatologe kommentierte die Ergebnisse aus klinischer Sicht. Bewertet wurde schlussendlich auf einer 4-stufigen Skala von geeignet über auch geeignet und mit Einschränkung geeignet bis wenig geeignet. Die Grenzen der Selbstmedikation kennt wahrscheinlich jede PTA diesbezüglich. Auch Stiftung Warentest macht nochmal darauf aufmerksam. Eine Lokalbehandlung kommt laut ihnen nur in Frage, wenn die Nagelwurzel noch nicht betroffen ist, höchstens 3 Nägel befallen sind und sich der Pilz auf maximal die Hälfte der Nagelfläche beschränkt. So unterscheidet sich so ein kleines bisschen von der S1-Leitlinie. Diese spricht von höchstens 40% befallener Nageloberfläche bzw. maximal 3 von 10 betroffenen Nägeln. Wir schauen mal, wie unsere Apothekenprodukte abgeschnitten haben. Stiftung Warentest vergibt ihre besten Noten an das Canesten Extra Nagelset mit den Wirkstoffen Bifonazol und Harnstoff, das den befallenen Nagel zunächst auflöst, sowie an den Terbinafin Nagellack von 1A Pharma. Beide gelten als auch geeignet. Die etablierten Wirkstoffe Amorolfin und Ciclopirox, die in Präparaten wie Lozeryl oder Ciclopoli stecken, schneiden dagegen nur als mit Einschränkung geeignet ab. Die Erklärung dazu, die Studienlage zur vollständigen Heilung, also dem kompletten Verschwinden aller Verfärbungen und Verdickungen, sei uneinheitlich. Im Gegensatz dazu stuft die Leitlinie ausdrücklich Amorolfin und Ciclopirox Lack als Mittel der ersten Wahl für die Lokaltherapie ein. Die Leitlinie verweist unter anderem auf eine Vergleichsstudie, in der ein wasserlöslicher Ciclopirox-Lack nach 48 Wochen bei 100% der Behandelten den Pilz selbst beseitigte und bei 35% zu einem vollständig gesunden Nagel führte. Für den Amorolfinen-Lack lagen diese Werte bei rund 82 bzw. knapp 12%. Das bedeutet, der Unterschied in der Bewertung liegt darin, was Fokus bei der Auswertung der Studie war. Während also der Pilzbefall selbst mit diesen Wirkstoffen recht zuverlässig zurückgedrängt wird, bleibt die komplette optische Heilung des Nagels, also der Maßstab, den die Stiftung Warentest stark gewichtet, seltener erreichbar. Die Leitlinie empfiehlt Amorolfin und Ciclopirox trotz begrenzter kompletter Heilungsraten, weil sie die am besten untersuchten und zugelassenen topischen Antimykotika darstellen. Für Terbinafin-Lack gilt laut Leitlinie zudem, dass er erst seit 2021 zugelassen ist. Die Stiftung Warentest weist entsprechend darauf hin, dass das Mittel noch nicht lange erprobt sei, obwohl randomisierte Studien vorliegen. Beide Quellen sind sich also einig, dass für diesen vergleichsweise neuen Wirkstoff die Langzeiterfahrung noch fehlt, trotz der guten Bewertung im aktuellen Test. Für die Beratung lohnt sich ein Hinweis auf die Anwendung. Die Leitlinie empfiehlt das Feilen oder Aufrauen der Nagelplatte generell zur Reduktion des erkrankten Nagelmaterials. Die Stiftung Warentest betont beim Terbinafin-Lack dagegen, dass dieser ohne vorheriges Aufrauen angewendet werden kann. Das sei ein Vorteil gegenüber vielen anderen Präparaten. Das ist jetzt aber kein Widerspruch, sondern eine produktspezifische Eigenschaft, auf die KundInnen beim Wechsel zwischen Präparaten hingewiesen werden sollten. Wo sich die Leitlinien und Warentest einig sind, ist die Frage, wann Selbstmedikation nicht mehr ausreicht. Hat sich die Infektion über mehrere Nägel ausgebreitet oder die Nagelwurzel erreicht, dann muss systemisch behandelt werden. Terbinafin gilt in beiden Quellen für diesen Fall als Mittel der Wahl. Die Stiftung Warentest nennt die rezeptpflichtigen Terbinafin-Tabletten als Testsieger und verweist auf eine vollständige Heilungsrate von etwa 58 von 100 Behandelten. Fluconazol und Itraconazol bewertet sie dagegen nur als mit Einschränkung geeignet, weil beide Wirkstoffe gegen die häufigsten Erreger, nämlich Dermatophyten, schwächer wirken als Terbinafin und zudem zahlreiche Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln aufweisen. Ein weiterer Vorteil von Terbinafin ist sein fungizider Wirkmechanismus. Der Pilz wird abgetötet, statt nur am Wachstum gehindert, was vermutlich zu den höheren klinischen und mykologischen Heilungsraten gegenüber den überwiegend fungistatisch wirkenden Azolen beiträgt. Fluconazol und Itraconazol haben aber trotzdem ihren Platz in der Therapie, allerdings vor allem dann, wenn Hefepilze statt Dermatophyten die Ursache sind oder eine Terbinafinbehandlung aus anderen Gründen nicht möglich ist. Auch beim Thema Kombinationstherapie sind sich beide Quellen einig. Die Stiftung Warentest weist darauf hin, während oder nach einer Tablettentherapie zusätzlich äußere Mittel anzuwenden, um die Heilungschancen zu erhöhen. Die Leitlinie liefert Studiendaten, wonach die Kombination aus oralem und topischem Antimykotikum einer alleinigen Tabletteneinnahme überlegen ist, um bei mittelschwerer bis schwerer Onychomykose, sofern keine Kontraindikationen bestehen, ohnehin grundsätzlich eine systemische Behandlung empfohlen wird. Weil die freiverkäuflichen Nagelpilzmittel relativ teuer sind, hört und liest man immer wieder von Menschen, die angeblich vergleichbare oder bessere Produkte aus der Drogerie empfehlen. Da wir wissen, dass Mykosen nicht von selbst heilen, ist natürlich klar, dass das keine gute Idee ist. Warentest sieht das auch so. Alle 5 getesteten Präparate aus Drogerie und Onlinehandel stuft die Stiftung Warentest als wenig geeignet ein. Die enthaltenen Substanzen, meist Milchsäure oder Harnstoff, wirken überwiegend physikalisch, indem sie die Nagelsubstanz aufweichen und das Abfeilen erleichtern. Eine eigenständige, antimykotische Wirkung fehlt. Bei einem Produkt blieb sogar unklar, welche Inhaltsstoffe sich hinter der angegebenen Wirkstoffkombination tatsächlich verbergen. Aus Verbrauchersicht ist das wegen möglicher allergischer Reaktionen natürlich bedenklich. Wer auf solche Mittel als alleinige Therapie setzt, riskiert nach Einschätzung der Stiftung Warentest, die Infektion zu verschleppen oder andere im Umfeld anzustecken. Auch die Leitlinie selbst äußert sich kritisch zu nicht wissenschaftlich etablierten Therapieansätzen, allerdings mit Blick auf pflanzliche Mittel. Wie schon erwähnt, Teebaumöl zum Beispiel wirkt zwar in Laborversuchen gegen Dermatophyten und Hefepilze, aber doch deutlich schwächer als zugelassene Antimykotika. Als alleinige Therapie wird Teebaumöl aufgrund der begrenzten Studienlage und des Irritationsrisikos nicht empfohlen. Auch wenn sich beide Quellen nicht auf identische Produkte beziehen, ergibt sich als Fazit, dass unzureichend belegte Hausmittel oder Drogerieprodukte eine leitliniengerechte antimykotische Behandlung nicht ersetzen können. Die Therapieentscheidung bei Nagelpilz richtet sich nach dem Ausmaß des Befalls. Bei wenigen, nur teilweise befallene Nägeln, ist eine konsequent angewendete Lokaltherapie über viele Monate, mitunter bis zu einem Jahr, eine sinnvolle erste Option, sofern die Compliance des Patienten dies zulässt. Ist die Nagelwurzel betroffen oder sind mehrere Nägel stark verändert, dann führt gemäß Leitlinie kein Weg an einer oralen Therapie vorbei. Das schätzt auch Stiftung Warentest so ein. Dabei ist Terbinafin zu bevorzugen, idealerweise kombiniert mit einer zusätzlichen äußerlichen Behandlung. Wichtig noch zu erwähnen, es gibt auch andere Ursachen für eine Verfärbung der Nägel. Eine Schuppenflechte kann zum Beispiel relativ ähnlich zu einem Nagelpilz aussehen. Und auch zu enges Schuhwerk oder eine Fußfehlstellung kann Verfärbungen der Nägel begünstigen. Bei Unsicherheit sollte also stets zur ärztlichen Abklärung geraten werden. Gegebenenfalls wird der Befund hier durch mykologische Diagnostik verifiziert. Von der eigenständigen Diagnose beim erstmaligen Auftreten und dem Griff zum Drogerieprodukt ist abzuraten. Das gilt insbesondere für PatientInnen mit Diabetes oder Durchblutungsstörungen. Wir kommen zum nächsten Thema und das sind die AMK-Meldungen der letzten Woche über weiße Kristalle in Fentanylpflastern. Fentanylhaltige Matrixpflaster gehören zur Standardtherapie starker chronischer Schmerzen, wenn eine kontinuierliche Langzeitbehandlung mit einem Opioid erforderlich ist. Der Wirkstoff befindet sich dabei direkt in der Pflastermatrix und wird über mehrere Tage kontinuierlich über die Haut aufgenommen. Dieses transdermale Therapiesystem ermöglicht eine gleichmäßige Wirkstofffreisetzung und trägt so zu einer konstanten Schmerzkontrolle bei. In den vergangenen Jahren erreichten die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker, die AMK, aber jetzt vermehrt Meldungen über sichtbare Kristallbildung in Fentanyl-Matrix-Pflastern. Zwischen September 2019 und heute wurden insgesamt 26 Fälle zu Präparaten verschiedener Hersteller gemeldet. Und logischerweise verunsicherte das den einen oder anderen, sind meine Pflaster überhaupt noch verwendbar, wenn da Kristalle drin sind? Da klären wir doch gleich mal zu Beginn, woher kommen die Kristalle eigentlich? Die Ursache, die liegt im Aufbau des Matrixpflasters selbst. Der Wirkstoff befindet sich in einer nahezu gesättigten Formulierung, aus der er kontinuierlich durch Diffusion freigesetzt wird. Dieses System gilt als wirksam und bewährt, kann aber eine sogenannte thermodynamische Instabilität aufweisen. Dadurch kann es im Laufe der Lagerung zu einer Rekristallisation kommen. Dabei scheidet sich ein Teil des ursprünglich gelösten Wirkstoffs wieder in kristalliner Form ab und wird als kleine weiße oder durchscheinende Strukturen innerhalb des Pflasters sichtbar. Nach den der AMK vorliegenden Meldungen traten die Kristallbildungen besonders häufig bei Pflaster mit kurzer Resthaltbarkeit auf. Auffällig war außerdem eine Häufung der Meldungen in den Wintermonaten. Als möglicher Einflussfaktor werden starke Temperaturschwankungen diskutiert, weil diese die Kristallisationsneigung beeinflussen können. Deshalb sollten Fentanylpflaster entsprechend den Herstellerangaben gelagert und starke Temperaturwechsel möglichst vermieden werden. Nach Angaben der betroffenen Hersteller können Kristallbildungen bis zu einem definierten Grenzwert innerhalb der Produktspezifikation liegen. Studien zeigen, dass kristalline Anteile in diesem Bereich weder die Wirkstofffreisetzung noch die Aufnahme des Wirkstoffs über die Haut oder die Klebkraft des Pflasters relevant beeinflussen. Das eigentliche Problem besteht jetzt aber darin, dass sich dieser Grenzwert weder von uns in der Apotheke noch von PatientInnen zu Hause überprüfen lässt. Ob ein Pflaster trotz sichtbarer Kristalle noch innerhalb der Spezifikation liegt oder diese überschritten wurde, kann ausschließlich mit geeigneten technischen Untersuchungsmethoden festgestellt werden. Eine sichere Beurteilung vor Ort ist daher nicht möglich. Die bei der AMK eingegangene Meldung zeigen, dass die sichtbaren Kristalle häufig als Qualitätsmangel wahrgenommen werden. Viele PatientInnen sind dadurch verunsichert und zweifeln an der Sicherheit oder Wirksamkeit ihres Schmerzpflasters. In einigen Fällen führte das sogar dazu, dass das Pflaster nicht mehr angewendet wurde. Darüber hinaus wurde vereinzelt über eine verminderte Klebkraft berichtet. Einzelne PatientInnen äußerten zudem den Eindruck, dass die Schmerzlinderung geringer ausfalle als gewohnt. Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Kristallbildung und diesen Beobachtungen konnte bislang allerdings nicht nachgewiesen werden. Die Fach- und Gebrauchsinformationen der betroffenen Präparate werden jetzt angepasst. Künftig wird darauf hingewiesen, dass vereinzelt weiße kristalline Strukturen auftreten können, die nach derzeitigem Kenntnisstand die Funktionalität des Pflasters nicht beeinträchtigen. Die AMK sagt, das reicht uns nicht. Sie weist nochmal darauf hin, dass weder PatientInnen noch Apothekenteams über die technischen Möglichkeiten verfügen, den zulässigen Grenzwert zu überprüfen. Die AMK sieht also weiterhin das Risiko, dass PatientInnen durch die sichtbaren Veränderungen verunsichert werden oder möglicherweise ein tatsächlich auffälliges Pflaster nicht erkannt wird. Besonders aufmerksam sollte man sein, wenn zusätzlich eine verminderte Klebkraft auffällt oder PatientInnen über eine nachlassende Schmerzwirkung berichten. In solchen Fällen bitte die AMK ausdrücklich um eine Meldung. Treten entsprechende Auffälligkeiten wiederholt auf, dann kann außerdem ein Wechsel auf ein anderes Präparat in Betracht gezogen werden. Falls erforderlich, ist das unter Angabe pharmazeutischer Bedenken möglich. Was bedeutet das für unsere Beratung? Klar, PatientInnen sollten wissen, dass Kristallbildungen grundsätzlich bekannt sind und nicht automatisch bedeuten, dass das Pflaster unwirksam oder mangelhaft ist. Gleichzeitig sollten Hinweise auf eine verminderte Haftung oder den Eindruck einer nachlassenden Schmerzwirkung ernst genommen werden. In diesen Fällen empfiehlt es sich, den Sachverhalt sorgfältig zu dokumentieren und an die AMK zu melden. Am Samstag war ich arbeiten und eine Frau wollte bei mir 1000 Milligramm Magnesium kaufen. Da dachte ich mir auch, jetzt verlieren wir aber so langsam die Bodenhaftung, was Magnesium angeht, oder? Und tatsächlich habe ich das Gefühl, zu Magnesium hat sich so ein kompletter Wissenschaftszweig aufgetan. Mal mehr, mal weniger seriös. Verschiedenen Magnesiumverbindungen werden verschiedene Wirkungen zugeschrieben und die 300 bis 400 Milligramm, die wir alle mal gelernt haben, die gelten in diesen Kreisen längst als überholt. Ökotest hat mal einige Präparate untersucht und die Ergebnisse, die schauen wir uns mal an und schauen auch, was wir für unsere Beratung übernehmen können. So, erstmal schlechte Neuigkeiten. Das Ergebnis fällt kritisch aus. Viele Produkte wurden abgewertet, einige erhielten sogar die Note ungenügend. Beanstandet wurden vor allem hohe Dosierungen, bestimmte Zusatzstoffe und teilweise fehlende Warnhinweise. Mehrere Präparate überschreiten die vom Bundesinstitut für Risikobewertung empfohlene Höchstmenge von 250 Milligramm Magnesium pro Tagesdosis aus Nahrungsergänzungsmitteln. Einige Produkte liefern sogar 300, 375 oder 400 Milligramm Magnesium pro Tag. Die Bewertungen haben eine Diskussion ausgelöst, denn die Frage, ob ein Magnesiumpräparat allein aufgrund seiner Dosierung als überdosiert gelten sollte, lässt sich nicht so einfach beantworten. Die Empfehlung des BfR basiert vor allem auf einem bekannten Effekt von Magnesium. Höhere Mengen können bei empfindlichen Menschen Durchfall oder Magen-Darm-Beschwerden verursachen. Aus diesem Grund empfiehlt das Institut, Nahrungsergänzungsmittel auf maximal 250 Milligramm Magnesium pro Tagesdosis zu begrenzen. In der Magnesium-Bubble wird dieser Effekt hauptsächlich den anorganischen Magnesiumsalzen zugeschrieben. Um zu bewerten, ob ein Magnesiumprodukt überdosiert ist oder nicht, kommt man nicht drum herum, den individuellen Bedarf zu berücksichtigen. Eine Dosierung oberhalb von 250 Milligramm bedeutet daher nicht automatisch, dass ein Produkt ungeeignet oder gesundheitlich bedenklich ist. Vielmehr stellt sich die Frage, ob die betreffende Person überhaupt einen erhöhten Bedarf hat. Der Magnesiumbedarf wird von vielen Faktoren beeinflusst und unterscheidet sich teilweise erheblich von Mensch zu Mensch. Eine ausgewogene Ernährung kann bei vielen Menschen ausreichen, um den täglichen Bedarf zu decken. Gleichzeitig gibt es zahlreiche Situationen, in denen der Bedarf erhöht sein kann. Dazu gehören beispielsweise intensive sportliche Belastungen, starke Schweißverluste, Schwangerschaft und Stillzeit oder bestimmte Erkrankungen. Auch Medikamente können die Magnesiumversorgung beeinflussen. Bekannt ist das unter anderem für Diuretika und für die Protonenpumpeninhibitoren, die häufig ja auch über längere Zeit eingenommen werden. Viele Verbraucher orientieren sich bei der Frage, wie viel man von einem bestimmten Nährstoff aufnehmen sollte, an den Referenzwerten der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE. Magnesium ist diesbezüglich aber eine kleine Besonderheit, weil die heute empfohlenen 300 Milligramm Magnesium für Frauen und 350 Milligramm für Männer sind keine klassischen Bedarfswerte, sondern sogenannte Schätzwerte für eine angemessene Zufuhr. Für Magnesium fehlen bislang ausreichend belastbare Studien, aus denen sich der tatsächliche Bedarf verschiedener Bevölkerungsgruppen exakt ableiten lässt. Anders als bei vielen Vitaminen oder Spurenelementen gibt es zudem keinen allgemein anerkannten Laborwert, mit dem sich der Magnesiumstatus zuverlässig beurteilen lässt. Deshalb basieren die aktuellen Referenzwerte vor allem auf Erhebungen zur Magnesiumaufnahme in der Bevölkerung und nicht auf klassischen Bedarfs- oder Interventionsstudien. Die DGE-Werte bieten also eine sinnvolle Orientierung, stellen aber keinen individuellen Zielwert für jeden Menschen dar. Der tatsächliche Bedarf kann je nach Ernährungsform, körperlicher Belastung, Lebensphase oder Arzneimitteltherapie davon abweichen. Auch Muskelkrämpfe müssen nicht zwangsläufig auf einen Magnesiummangel hindeuten. Die können viele verschiedene Ursachen haben und in aktuellen Studien schneidet Magnesium gar nicht so gut ab, wie man das meinen würde. Deshalb sollte die Einnahme eines Magnesiumpräparats nicht automatisch die erste Maßnahme sein. Für die Beratung in der Apotheke bleibt der individuelle Bedarf entscheidend. Neben der Dosierung sollten Ernährungsgewohnheiten, Begleiterkrankungen, Arzneimitteltherapien und die persönlichen Lebensumstände berücksichtigt werden. Die Auswahl eines Präparates sollte nicht ausschließlich über die enthaltene Magnesiummenge erfolgen. Die eingesetzte Magnesiumverbindung, die Verträglichkeit, die Zusammensetzung und mögliche Zusatzstoffe sind für die Qualität eines Produktes oft ebenso wichtig wie die Dosierung selbst. Was weiterhin gilt, Macht sich der Körper mit Durchfall bemerkbar, dann war die Magnesiumdosis wahrscheinlich zu hoch. So, zum Abschluss wollte ich euch noch von meinem Erdbeersorbet erzählen. Fun Fact über mich, ich hasse Erdbeeraroma. Ich bekomme es wirklich nicht runter, egal ob in Eis oder in Joghurt oder in Getränken. Ich schmecke immer raus, dass es künstliche Erdbeeraromen hat und ich kann es nicht ertragen. Und jetzt kommt das Kuriose, ich liebe Erdbeeren. Und deshalb habe ich mir einfach letzte Woche aus unseren übrig gebliebenen Erdbeeren und ein bisschen Minze vom Balkon ein Erdbeer-Minz-Sorbet in unsere Eismaschine gemacht und ich war richtig glücklich, weil ich sonst nie Erdbeereis essen kann. In unserer Rezeptur stellen wir für eine Zahnarztpraxis recht häufig ein Lidocain-Gel mit Erdbeeraroma her. Und nach allem, was ich euch jetzt erzählt habe, könnt ihr euch vorstellen, der Geruch ist wirklich hart für mich. Und was bin ich froh, kein Kind mehr zu sein, denn aus irgendeinem Grund wird Erdbeeraroma ganz gerne in Arzneimittel für Kinder gepackt. Bestimmte Arzneistoffe wie Ibuprofen oder Clarithromycin, die zählen nicht gerade zu den wohlschmeckenden Wirkstoffen. Vor allem bei flüssigen Darreichungsformen bedient sich die Pharmaindustrie eines Tricks und setzt den Präparaten zur besseren Patiententoleranz Aromastoffe zu. Kinder akzeptieren die meisten Aromen gut, bis auf Banane, erklärt Dr. Wolfgang Kircher, Fachapotheker für Allgemeinpharmazie, geriatrische Pharmazie und Arzneimittelinformationen. Es kann aber auch sein, dass das kranke Kind den fiebersenkenden Ibuprofensaft mit Erdbeergeschmack sogar lecker findet. Aber was dann passieren kann, die Mutter kommt in die Apotheke und sagt, das geht nicht, mein Kind ist allergisch auf Erdbeeren, das darf keinen Erdbeergeschmack haben. Ja, was jetzt tun? Dürfen PDA erdbeeraromatisierte Säfte bei einer Allergie gegen Erdbeeren abgeben? Tatsächlich ist so eine isolierte Erdbeerallergie ziemlich selten. Meist tritt sie als Kreuzallergie, zum Beispiel bei Pollenallergikern, auf. Am häufigsten ist das sogenannte Birkenpollen-Nusskernobst-Syndrom. Birkengewächse sind botanisch mit den Rosengewächsen verwandt, zu denen Stein- und Kernobst sowie verschiedenes Beerenobst zählen. Dadurch besteht große Ähnlichkeit der enthaltenen Allergene. Aus diesem Grund können Menschen, die gegen Birkenpollen allergisch sind, auf eine Vielzahl von Früchten kreuzreagieren. Dazu gehören dann Äpfel, Birnen, Pfirsiche, Kirschen, Himbeeren und eben auch Erdbeeren, wobei wir natürlich alle noch aus dem Fach Botanik in der PDA-Ausbildung wissen, dass die Erdbeere botanisch betrachtet keine Beere ist, sondern eine Sammelnuss. Aber zurück zum Thema. Natürliche Aromastoffe werden durch physikalische, enzymatische oder mikrobiologische Verfahren aus pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologischen Ausgangsstoffen hergestellt. Zum Beispiel das Vanillin aus Vanilleschoten oder L-Menthol aus Pfefferminzpflanzen. Natürliches Erdbeeraroma wird aus Erdbeeren hergestellt und müsse zu mindestens 95% von Erdbeeren gewonnen sein, erklärt Kircher. Allerdings, natürliches Erdbeeraroma steht eigentlich nie auf den Packungen von aromatisierten Arzneimitteln. In 99% der Fälle deklarierten die pharmazeutischen Unternehmer das Aroma lediglich als natürliches Aroma mit Erdbeergeschmack. Bei der Angabe natürliches Aroma mit Erdbeergeschmack ist davon auszugehen, dass das Aroma aus beliebigen, aber natürlichen Ausgangsstoffen hergestellt wurde. Kircher nennt hier einige Beispiele. Vanillin wird in diesem Fall nicht aus Vanilleschoten gewonnen, sondern mittels gentechnisch modifizierter Pseudomonas-Arten aus Ferulasäure in Reisschalen. Hinter Kokosnuss versteckt sich als Ausgangsstoff das Jalap-Harz und gentechnisch modifizierte Saccharomyces cerevisiae-Stämme lassen Octalacton entstehen, das nach Kokosnuss riecht. Dekalactone verfügen, gewonnen aus Rizinusöl, über einen pfirsichartigen Geschmack. Noch einmal anders definiert werden dann naturidentische Aromastoffe. Die zählen wie auch künstliche Aromastoffe zu den synthetischen Aromastoffen. Naturidentische Aromastoffe werden chemisch-synthetisch hergestellt, finden sich aber, im Gegensatz zu künstlichen Aromastoffen, auch als natürlicher Aromastoff in der Natur. Das bedeutet, sie sind mit einem natürlichen Aromastoff chemisch gleich. Erdbeeraroma ist chemisch betrachtet 4-Hydroxy-2,5-Dimethyl-3-Furanon. Diese Verbindung findet sich in Malz, in geröstetem Kaffee und im Popcorn. Und damit haben wir Beruhigung für die Eltern und eine Erklärung für mein seltsames Verhältnis zu Erdbeeren. Wenn der Saft nach Erdbeere schmeckt, dann ist in den allermeisten Fällen keine einzige Erdbeere drin. Der Saft stand noch nicht mal neben einer Erdbeere. Für die Beratung in der Apotheke bedeutet das, PTA und Apotheker können den erdbeeraromatisierten Saft bedenkenlos abgeben, wenn er nur das reine Aroma enthält, erklärt Kircher. Was mir dazu noch einfällt, Achtet mal drauf, wenn irgendwas angeblich Wassermelonenaroma oder Geschmack hat. Das schmeckt nach allem, aber nicht nach Wassermelone. Bevor ich mich jetzt hier verliere, beenden wir lieber die Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und habt eine fantastische und stressfreie Woche. Es ist Quartalsbeginn, daher ist das mit dem Stressfrei auch wirklich ernst gemeint. Wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche wieder hier. Ich werde da sein. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin, gehabt euch wohl.